7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir starten bald in die Kalenderwoche 33 und die bringt Neues von Bilfinger, Talangs und Walmart. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und in dieser Woche schauen wir uns zunächst einmal die Bayern LB genauer an. Die Bayern LB legt am Donnerstag ihre Zahlen für die erste Jahreshälfte vor und über die wichtigsten Themen bei der Bank spreche ich heute mit Joachim Herr aus unserem Büro der Börsenzeitung in München. Hallo Joachim.
Hallo Sabine.
Joachim, in München gibt es ja einen traditionellen Sommerempfang des Bayern LB Vorstands für Journalisten. Der hat unlängst stattgefunden. Erzähl doch mal, hat der Vorstand sich da schon ein bisschen in die Karten schauen lassen, wie das erste Halbjahr gelaufen ist?
Ja, das hat er in der Tat. Das war ja auch ein guter Anlass, zumal während der Corona-Zeit der Empfang zweimal nicht stattfand, aber im vergangenen Jahr und jetzt dieses Jahr war es wieder soweit und Stefan Winkelmeier, der Vorstandsvorsitzende, hat sich dort in bester Laune präsentiert. Es gab erstmals ein offizielles Pressegespräch vor dem eigentlichen Empfang dann. Und da sagte er wörtlich, das Geschäft brummt einfach richtig gut. Er deutete an, dass das Ergebnis im zweiten Quartal so hoch sein wird bzw. gewesen ist wie im ersten. So ergibt sich fürs erste Halbjahr ein Ergebnis vor Steuern in der Größenordnung von 900 Millionen Euro. Und wie viel das ist, sieht man, wenn man es in Relation setzt zum Ergebnis des gesamten Vorjahres. Da waren es 1,12 Milliarden Euro. Und was man auch noch sagen sollte, da waren 400 Millionen Euro Sondereffekte drin. Allein 300 Millionen Euro aus einem Verkauf oder Verkauf von mehreren Immobilien. Dieses Jahr gibt es einen solchen Sondereffekt nicht. Man könnte jetzt sagen, okay, die Zinswende, die stark gestiegenen Zinsen sind ein Sondereffekt. Allerdings würde man den Banken nicht ganz gerecht damit. Schließlich haben die ja in den vergangenen Jahren unter den niedrigen und zum Teil sogar negativen Zinsen leiden müssen.
Wenn jetzt die Bayern LB mit ordentlich Schwung, wie du gerade gesagt hast, ins Jahr gestartet ist, was heißt das denn mit Blick auf die Jahresprognose fürs Gesamtjahr 2023?
Ja, das ist relativ einfach. Die Prognose lautete 600 Millionen bis 800 Millionen Euro. Und wenn, wie gesagt, im ersten Halbjahr schon 900 Millionen Euro erreicht sind, ist die natürlich obsolet. Generell kann man sagen, dass die Bayern LB, dass der Vorstand der Bayern LB vorsichtig ist mit den Prognosen. Und es war in den vergangenen Jahren immer so, dass sie regelmäßig übertroffen wurden.
Da waren sie ja dieses Mal offenbar ganz besonders vorsichtig. Jetzt hat ja aber die Bank auch zuletzt ordentlich an der Kostenschraube gedreht. Da wurden ja auch in der Kernbank einige Stellen gestrichen, oder?
Richtig. Also der Vorstandsvorsitzende Winkelmeier hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass das gute Ergebnis nicht allein von der Zinswende kommt, sondern eben auch von den Kostenanstrengungen im Unternehmen mit der Aktualisierung der Strategie, als er Vorstandschef wurde. Wurde zum Beispiel das Firmenkunden- und das Kapitalmarktgeschäft zusammengelegt. Das bringt Ersparnisse, zumal auch 900 Stellen, 900 Arbeitsplätze ungefähr in der Kernbank, also der Bayern LB in München, gestrichen worden sind. Das ist jetzt soweit abgeschlossen, sodass jetzt die Kostenersparnis zum Tragen kommt. Vielleicht noch eine Zahl dazu. Seit 2019 sind die operativen Kosten in der Kernbank um 150 Millionen Euro oder rund 20% gesunken. Die DKB dagegen, also die Direktbank der Bayern LB, baut Arbeitsplätze auf, weil dieses Segment ja stark im Wachsen ist.
Die DKB ist, glaube ich, die Tochter der Bayern LB, die gerade bei Privatkunden auch ein Begriff ist. Du hast die Wachstumsziele schon angesprochen, die sind ja durchaus ehrgeizig. Wie ist denn da der Stand?
Also aktuell hat die DKB ungefähr 5,5 Millionen Kunden. Das Ziel mit der neuen Strategie oder der überarbeiteten Strategie waren 8 Millionen bis Ende 2024. Von diesem Ziel hat sich die Bayern LB zur Jahreswende oder kurz vor Ende des vergangenen Jahres verabschiedet, weil, so ist das Argument, das sei nicht zu schaffen ohne Akquisitionen. Jetzt hat sich die DKB umgeschaut nach möglichen Zukaufzielen, also Kundenportfolien oder auch Kartendienste. Aber da hat bisher nichts gepasst, wie Stefan Winkelmeier auch sagte. Gleichzeitig hat er nach wie vor sehr hohe Ambitionen, das ist richtig, weil er sagt, um einen Marktanteil von 15% zu haben, 80 Millionen Deutsche, bräuchten wir also 12 Millionen Kunden für die DKB. So ist sein Argument. Warum will er so einen hohen Marktanteil haben? Weil er sagt, dann trägt die DKB dazu bei, dass die Bayern LB auf Dauer ihre Kapitalkosten verdient. Dazu sollte man vielleicht auch noch sagen, dass die DKB eine wesentliche Ertragssäule ist. Im ersten Quartal dieses Jahres hat sie 62% zum Ergebnis vor Steuern beigetragen.
Einen kleinen Rückschlag speziell beim Thema Kundenausbau hat es aber, glaube ich, zuletzt gegeben. Das Stichwort Miles & More fiel in dem Zusammenhang.
Richtig, die Miles & More Kreditkarte hatte die DKB seit einigen Jahren im Portfolio. Sie wird es auch noch haben bis Mitte 2025. Dann aber geht der Auftrag der Lufthansa an die Deutsche Bank. Warum an die Deutsche Bank? Sie hat ein Filialgeschäft, sie hat eine internationale Präsenz und damit unschlagbare Vorteile im Vergleich mit der Bayern LB. Für die G&V, also die Gewinn- und Verlustrechnung der DKB, bedeutet es keinen herben Rückschlag, weil dieses Geschäft sehr knapp kalkuliert wird. Aber es ist natürlich ein Prestigeauftrag und es sind Kunden, die ihre Kreditkarte besonders häufig oder überdurchschnittlich häufig einsetzen. Also ich schätze mal, und da hat mir auch niemand widersprochen in der Bank, es geht da um etwa 500.000 Kunden.
Jetzt gibt es ja einen Effekt, den viele Privatkunden mit Freude registrieren. Es gibt wieder Zinsen. Und gerade bei den Direktbanken wie der DKB gibt es ja, hat man den Eindruck, fast schon einen Zinswettbewerb im Moment. Wie positioniert sich denn da die DKB?
Das ist richtig. Die Kunden sind diejenigen, die nach mageren Jahren jetzt davon profitieren. Die DKB ist insbesondere mit der ING hier im Wettstreit. Die ING ist ja mit rund 9 Millionen Kunden die größte Direktbank in Deutschland. Dann folgt die DKB mit, wie gesagt, 5,5 Millionen. Und beide bieten jetzt 3,5% befristet für jeweils ein halbes Jahr für Tagesgeldkunden. Wobei, es ist immer an Bedingungen geknüpft, weil die Banken wollen natürlich mit diesen Angeboten auch kräftig neue Kunden für sich gewinnen. So ist die Bedingung der DKB, dass die Kunden, die 3,5% seit August ist es so, seit Anfang dieses Monats, 3,5% für ihr Tagesgeldkonto bekommen, auch ein Girokonto eröffnen müssen. Zuvor war der Zins fürs Tagesgeld nur 1%, also es ist ein gewaltiger Sprung und das wird sich durchaus auch auf das Halbjahresergebnis, auf das Ergebnis im zweiten Halbjahr der DKB und damit auch der Bayern LB auswirken. Da sind wir dann wieder bei unserer Ausgangsfrage, also diese 900 Millionen Euro Ergebnis im ersten Halbjahr, das wird sich wohl nicht aufs gesamte Jahr hochrechnen lassen.
Jetzt müssen wir, wenn wir auf die Bayern LB schauen, einmal auch noch kurz ein paar Kilometer weiter schauen, nämlich zum schwäbischen Nachbarn der LBBW. Die werden ja gerne miteinander verglichen und die LBBW hat ja für das Gesamtjahr ein Ergebnis vor Steuern von mehr als 1 Milliarde Euro angepeilt. Was meinst du denn, wer wird da am Ende die Nase vorn haben aufs Gesamtjahr, die Bayern LB oder die LBBW? Kann man da schon was abschätzen?
Das ist nicht ganz einfach. Es ist natürlich spannend, die zwei größten deutschen Landesbanken miteinander zu vergleichen. Die LBBW ist ja an erster Stelle, was die Bilanzsumme betrifft. Dann kommt die Bayern LB. Also die Bayern LB geht mit einem gewissen Vorsprung in dieses Rennen, weil sie ja im ersten Halbjahr ungefähr 900 Millionen Euro Ergebnis vor Steuern erzielt hat, während die LBBW auf 691 Millionen Euro kommt. Aber wie gesagt, es ist schwer zu sagen, Sondereffekte gibt es bei beiden jetzt nicht. Die Bayern LB scheint operativ derzeit etwas stärker zu sein, hat den Vorteil der Direktbank DKB mit einem Vorteil, der sich abschwächen wird in der zweiten Hälfte. Was man auch sagen kann, ist, dass die Risikovorsorge beider Banken nach wie vor auf einem erstaunlich niedrigen Niveau ist, wenn man sich das wirtschaftliche Umfeld anschaut, Stichwort steigende Insolvenzen, Konjunkturschwäche. Und ja, ich denke, beide in Stuttgart und in München werden sich freuen. Es läuft für beide Banken, für beide Landesbanken ausgezeichnet, was man ja auch generell in der Bankenbranche feststellen kann.
Dann sind wir gespannt, was das zweite Halbjahr bringt in Stuttgart, wie auch bei euch in München nächste Woche. Die offiziellen detaillierten Zahlen der Bayern LB, das war schon mal eine erste Einschätzung zu den großen Themen von Joachim Herr aus unserem Münchner Büro. Danke dir, Joachim, schön, dass du heute dabei warst.
Ja, ich danke auch.
In der Unternehmenswelt ist in der kommenden Woche auch einiges los. Am Montag kommen die Zahlen für das zweite Quartal von Bilfinger. Der Industriedienstleister ist mit starkem Wachstum ins laufende Geschäftsjahr gestartet. Das dürfte sich allerdings im Jahresverlauf abschwächen. Vorstandschef Thomas Schulz hat jedenfalls im Mai schon einmal die Erwartung gebremst. Wir werden kein extremes Wachstumsjahr haben, war seine Einschätzung damals. Die Analysten von Deutsche Bank Research rechnen dennoch mit einem guten zweiten Quartal. Im Gesamtjahr soll die Umsatzrendite auf 3,8 bis 4,1% klettern. Das wäre deutlich mehr als im Vorjahr, als 3,2% erzielt wurden. Ob das gelingt, wird auch davon abhängen, welche Fortschritte das laufende Effizienzprogramm erzielt. Geschäftlich hat Bilfinger kurz vor den Halbjahreszahlen jedenfalls noch zwei neue Aufträge vermeldet. Der Konzern hat einen 5-Jahres-Vertrag zur Modernisierung von Laboren und Forschungseinrichtungen bei einem Pharmakonzern an Land gezogen. Der Auftrag bewegt sich Bilfinger zufolge im unteren dreistelligen Millionenbereich. Und ein mittleres zweistelliges Millionen-Euro-Volumen, das verbucht Bilfinger durch den Auftrag eines Mikroelektronikzulieferers, wo Bilfinger sich um die Rückgewinnung von Rohstoffen und die Neutralisierung von Schadstoffen aus dem Industrieabwasser kümmern wird. Ebenfalls am Montag legt der Versicherer Talanx seine Halbjahresergebnisse vor. Beim Aktienkurs gibt es da einen Aufwärtstrend. Seit Ende Mai hält das Papier sich über der 50-Euro-Marke und schon mehrfach gab es neue Allzeithöchststände zu vermelden. Die DZ-Bank meint dazu, eine attraktivere Dividendenpolitik und die erfolgreiche Sanierung der Industrieversicherung, die hätten sich in einer guten Performance der Aktie niedergeschlagen. Und Berenberg stellt fest, dass es keinen Bewertungsabschlag der Erstversicherung mehr gebe. Ein weiterer Grund für die gute Kursentwicklung: Talanx hat einige Versprechen eingelöst, die sie den Investoren auf dem Kapitalmarkttag im Dezember gegeben hatte. Für Aktionäre gab es eine um 25% erhöhte Dividende. Die Eigenkapitalrendite ist im ersten Quartal deutlich gestiegen und lag bei 18,8%, deutlich über der strategischen Vorgabe von mehr als 10%. Am kommenden Montag dürfte nun das internationale Privat- und Firmenversicherungsgeschäft besonders im Interesse stehen. Dieser Bereich ist Ende Mai in den Fokus gerückt, als Talanx eine große Transaktion verkündet hat. Für rund 1,4 Milliarden Euro will der Konzern das Privatkundengeschäft des US-Versicherers Liberty Mutual in Lateinamerika übernehmen. Und für die Talanx ist es immerhin die größte Übernahme seit dem Börsengang vor mehr als 10 Jahren. Am Donnerstag kommen dann Zahlen zum zweiten Quartal der US-Supermarktkette Walmart. Der stationäre Einzelhandel war zuletzt ja durch die hohe Inflation unter Druck geraten. Analysten der Großbank Wells Fargo gehen nun aber von einer Erholung in der Branche aus. Die Walmart-Investoren blicken jedenfalls schon wieder deutlich optimistischer auf das Unternehmen und das trotz des immer noch schwierigen Makroumfelds. Die Prognose für den Erlös und den operativen Gewinn im laufenden Geschäftsjahr, die hat Walmart im Mai bereits erhöht. Strategisch setzt das Unternehmen auf Diversifikation, indem es die Präsenz im E-Commerce ausbaut. Ende Juli wurde bekannt, dass sich Walmart die verbleibenden Anteile der Investmentgesellschaft Tiger Global am indischen Online-Versand Flipkart gesichert hat. Außerdem laufen Aktionen, um die Kundenbindung in den stationären Läden zu stärken. Walmart bietet in seinen Filialen beispielsweise vermehrt Lebensmittelkostproben an und außerdem hat das Unternehmen Vorteilsprogramme mit günstigeren Konditionen für Kunden mit geringem Einkommen aufgelegt. Investoren werden am Donnerstag besonders darauf achten, inwieweit diese Maßnahmen schon positive Effekte zeigen. Einige weitere Termine sollten Sie in den kommenden Tagen ebenfalls noch auf dem Radar haben. Hier ist die Übersicht über die Themen der nächsten Woche. Am Montag veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Und hier in Frankfurt beginnt die Conference on Regulating Financial Markets, die dann bis Dienstag dauert. Außerdem wird am Oberlandesgericht in Bamberg das Urteil in einem Verfahren gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca erwartet. Der Konzern wurde auf Schadenersatz verklagt. Am Dienstag ist ein Börsenfeiertag in Italien. Dort wird Maria Himmelfahrt gefeiert. Und es ist ein Börsenfeiertag in Südkorea. Dort wird der Tag der Befreiung begangen, der an die Unabhängigkeit von Japan zum 15. August 1945 erinnert. Das Landgericht Düsseldorf verhandelt am Dienstag über eine Klage von CureVac gegen BioNTech. Da geht es um den Vorwurf der Patentrechtsverletzung. Am Mittwoch legt die EU dann Zahlen zu ihren CO2-Emissionen für das erste Quartal vor und die Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 25. und 26. Juli. Am Donnerstag findet nach der Wahl vom 23. Juli die konstituierende Sitzung des spanischen Parlaments statt. Und es wird ein Zinsentscheid der norwegischen Zentralbank erwartet. Am Freitag ist dann ein kleiner Verfallstag für Aktien und Indexoptionen an der Eurex. Und außerdem gibt es zum Wochenausklang frische Ratingergebnisse. Von Moody's kommen Einschätzungen für Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt sowie für Moldawien und die Schweiz. Und Standard & Poor's legt das Ratingergebnis für Estland vor. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren, die finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Einige interessante Persönlichkeiten rücken in der kommenden Woche auch in den Blick. Am Sonntag feiert Kristalina Georgieva, die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, ihren 70. Geburtstag. Alexander Merz, Sprecher der Geschäftsführung bei Bayern Invest, wird am Montag 50 Jahre alt. Und ebenfalls am Montag hat Carlo Tavares Geburtstag, Vorstandsvorsitzender von Stellantis. Er wird 65 Jahre alt. Und er ist übrigens nicht nur CEO eines Autokonzerns, sondern auch privat begeisterter Hobbyrennfahrer. Unter anderem hat er schon an der Rallye Monte Carlo und an Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Gedenktage gibt es in der kommenden Woche natürlich auch. Am Dienstag ist der Welttag des Panamakanals. Die Wasserstraße durch Mittelamerika ist 82 Kilometer lang und wurde am 15. August 1914 eröffnet. 2022 wurde sie im Schnitt von 30 bis 40 Schiffen pro Tag benutzt und insgesamt gab es im vergangenen Jahr mehr als 14.000 Passagen durch den Panamakanal. Am Samstag, den 19. August, ist dann der Welttag der humanitären Hilfe. Er wurde 2008 von der UNO begründet und erinnert an das Engagement von Helferinnen und Helfern, insbesondere an alle, die während der humanitären Hilfe ums Leben gekommen sind. Der 19. August wurde gewählt, weil 2003 an diesem Tag der Hohe Kommissar der UN für Menschenrechte, Sergio Vieira de Mello, und 21 weitere Personen bei einem Bombenanschlag auf das Canal Hotel in Bagdad gestorben sind. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Ich darf Sie zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt finden. Und frisch erschienen ist eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dieses Mal zu Gast ist Ebrahim Atazadeh und mit ihm habe ich über sein Ziel gesprochen, die Natur als Assetklasse zu etablieren. Hören Sie gerne mal rein. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage, die finden Sie online unter börsen-zeitung.de/termine und die wichtigsten Links stehen in den Shownotes dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die 33. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und wir hören uns an dieser Stelle am Freitag nächster Woche wieder. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.